Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft.
Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm.
Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Der eine erzählt immer dem anderen eine Geschichte und wir wechseln uns nicht nur mit den Geschichten ab, sondern derjenige, der die Geschichte erzählt bekommt, weiß auch nicht, worum es dann in dieser Woche gehen wird.
Richtig. Und gut zusammengefasst, Daniel. Danke dir. Du hast deinen Dienst als einleitender Sprecher hiermit gut erfüllt.
Sehr gut. Dann Pflicht. Dann freue ich mich, dass ich meine Aufgabe erledigt habe. Und warte mal. Es gibt noch eine Aufgabe. Ich muss noch fragen, weißt du noch, Richard, worum es letzte Woche ging?
Ja, natürlich. Es ging letzte Woche um die spannende Geschichte des Brettspiels Monopoly. Ursprünglich gestartet als The Landlord's Game.
Sehr gut. Und hast du inzwischen Monopoly gespielt?
Nein. Natürlich nicht. Ich habe keins.
Ach so, stimmt. Na gut, man kann es bestimmt ja mittlerweile auch online spielen.
Naja, ja, maybe. Vielleicht. Hm. Aber hey, nein, habe ich nicht. Ist nicht gespielt. Aber spannende Folge. Und ich glaube, auch beim Publikum recht gut angekommen.
Ja, Monopoly, man merkt so, Monopoly, damit können viele was anfangen.
Hm. Hast du irgendwie Feedback bekommen dazu, spezifisches, wo du jetzt hier noch irgendwas loswerden musst?
Ja, ich habe schon Feedback bekommen, aber jetzt nichts so spezifisches, was ich jetzt hier so zu erzählen wollen würde.
Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel?
Ja.
Du weißt, ich genieße gern den ein oder anderen Cocktail.
Oh ja.
Cocktail. Und das Interessante dabei ist, es macht eigentlich fast mehr Spaß, die Cocktails für andere zuzubereiten, als sie zu trinken.
Mhm. Wie beim Kochen.
Also das Trinken ist dann fast wie so, ja, macht man halt, aber eigentlich die Zubereitung und so weiter, das ist so das ganze Prozedere. Und wir kriegen heute Besuch. Wir kriegen heute Besuch von Freundinnen und Freunden, damit ihr ein paar Cocktails machen kann. Aber da brauchst du natürlich auch immer was dazu.
Snacks.
Richtig. Snacks, Snacks, Snacks. Und wo kriegt man die besten Snacks her?
Bei Koro.
Richtig, bei Koro. Was ist Koro? Koro bietet schmackhafte und haltbare Lebensmittel und denkt den Handel dabei aber neu. Radikal transparente Preispolitik. Und sie sind auch immer auf der Suche nach individuellen und ungewöhnlichen Lösungen. Zum Beispiel effiziente Großpackungen. Was bedeutet weniger Verpackungsmüll für uns alle. Und sie haben eben auch diverseste Snacks. Zum Beispiel einer meiner Lieblinge, hauchdünne Pizza-Cracker. Lassen sich auch gut kombinieren mit so Käse und anderen Dingen. Hm. Das Sortiment von Koro umfasst mittlerweile über 1200 Produkte und da ist einfach für jeden was dabei. Und für alle, die jetzt ebenfalls ihrem Besuch hervorragende Snacks präsentieren wollen, mit dem Code GESCHICHTE in Großbuchstaben spart man 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Einfach auf www.korodrogerie.de für Deutschland, www.koro-shop.at für Österreich oder www.koro-shop.ch für die Schweiz gehen und dort diesen Code eingeben. Dieser Code ist gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos und den Code gibt es natürlich auch wie immer direkt in unseren Shownotes.
Fantastisch, dann wünsche ich dir viel Spaß heute Abend.
Danke dir.
Und mich hast du nicht eingeladen.
Ja, ich würde dich einladen, aber es ist immer so ein brader Weg, wie man hier in Wien sagen würde.
Sehr gut.
Ende der Werbung.
Wir haben noch Feedback gekriegt.
Ja.
Zu einer anderen Folge, oder beziehungsweise wir haben das beide gekriegt, weil wir haben es auf unserer Website gekriegt. Was lustig ist, was jetzt nicht so per se Feedback ist, aber ich finde es so lustig, weil es so absurd ist. Franziska schreibt, dass ihre Großmutter in der Schweiz, die hat für Uhren immer das Wort Gelerettli verwendet. Mhm. Gelerettli. Das kommt vom französischen Gelöretil. Wie spät ist es? Und deswegen haben sie Uhren Gelaretli genannt.
Hast du das schon mal gehört?
Nein, noch nie vorher. Na, Gelaretli. Ist auch so lustig, weil, weißt du, normalerweise, wenn du so Kosenamen für irgendwas hast oder Spitznamen, dann ist es eher was Kurzes, ja, was man schneller sagen kann als ursprünglich. Aber ich meine, kürzer als Uhr geht eigentlich nichts.
Ja.
Dass man dann Gelaretli draus macht. Das ist auch, das ist einfach Schweiz. Ist einem einfach sehr sympathisch, sowas.
Das stimmt, aber es hört sich auch nett an, wenn man Gelaretli.
Ja. Ja. Wo ist das Gelaretli? Daniel.
Ja, sagst du das jetzt immer?
Ja, seit ihr das weiß, ich habe es heute schon 2-3 Mal gesagt. Ja.
Sehr schön.
Auch in Vorbereitung auf diese Folge, damit ich es aussprechen kann.
Ah, verstehe. Ja, mit deiner Uhrensammlung bist du jetzt durch auf Twitter.
Ja, da bin ich durch. Also wenn ich jetzt nicht irgendwie in den Kaufrausch verfalle, wird es wahrscheinlich noch eine Zeit lang dauern, bis ich das nächste Mal so eine Uhrenpräsentation mache auf Twitter. Eine Uhrensnack-Reihe.
Da musst doch wieder aufs Essen umsteigen.
Ja, das mache ich ständig. Weil Essen muss ich jeden Tag. Ja?
Ja.
Und da kann ich dann natürlich immer Snacks posten.
Sehr schön. Aber Richard, wir sind ja nicht hier, um über Essen zu reden und auch nicht über Uhren, also auch über Uhren und auch über Essen, aber vor allen Dingen sind wir hier, um uns gegenseitig Geschichten zu erzählen. Und wir haben ja 236 Geschichten erzählt. Heute kommt die 237. Kann es sein? Liege ich da richtig?
Ja.
Und da würde ich sagen, Richard, was hast du uns für eine Geschichte mitgebracht?
Gut, Daniel, wir springen in dieser Woche ins 18. Jahrhundert und damit dann auch eigentlich mitten rein in die Geschichte eines Mannes, der gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Gesellschaft und auch das medizinische Establishment in Atem gehalten hat.
In Atem gehalten.
In Atem gehalten. Wie oft bei solchen Geschichten allerdings sind die Dinge natürlich oft nicht so, wie sie zu sein scheinen. Lass uns einfach direkt in die Geschichte springen. Und diese Geschichte, die beginnt diesmal im Jahr 1778 und sie beginnt in Paris.
Mhm.
Der Protagonist unserer Geschichte ist jemand, der in diesem Jahr nach Paris gezogen ist, und zwar von Wien aus. Warum er nach Paris gezogen ist, das wird im Zuge der Geschichte noch klar werden. Dieser Mann ist ein Arzt und er kommt nach Paris und er wird dort unter anderem der Französischen Akademie der Wissenschaften eine revolutionäre Theorie präsentieren. Diese Theorie, die nennt er animalischen bzw. tierischen Magnetismus.
Mhm.
Und basierend auf dieser Theorie hat er auch eine eigene Heilmethode entwickelt. Und der Name dieses Mannes, der Name dieses Doktors ist Franz Anton Mesmer.
Mhm.
Also ist nicht verwandt mit dir, weil er heißt nicht Messner, sondern Mesmer.
Ja, also richtig. Ich habe nichts mit ihm zu tun.
Vielleicht. Hin und wieder ändern sich ja auch die Schreibweisen von Namen.
Ja.
Vielleicht am Ende dieser Folge gäbe es vielleicht einen Grund, dass man sagt, okay, wir ändern jetzt unseren Namen. Ein bisschen. Wir werden uns in dieser Folge über Franz Anton Mesmer unterhalten. Wir werden uns über seine Heilmethode unterhalten. Wir werden uns auch darüber unterhalten, wie er auf diese Theorie und diese Heilmethode gekommen ist, wie das Ganze dann angenommen worden ist und wo es schlussendlich dann auch geendet hat. Vielleicht zuerst der Name Franz Anton Mesmer schon mal gehört?
Also ich habe den Namen Mesmer schon mal gehört und also ich habe auch den Begriff Mesmerismus schon mal gehört, aber ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig Ahnung, um was es da geht.
Sehr gut. Dann kann ich dir eine schöne Geschichte erzählen.
Sehr gut, ich bin gespannt.
Gut, also ich hab von einer Theorie gesprochen, die dieser Franz Anton Mesmer hat. Und diese Theorie, die er entwickelt hat, die basiert auf zwei Dingen. Zuerst einmal basiert sie auf dem Magnetismus. Magnetismus war zu dieser Zeit kein völlig unbekanntes Phänomen, wenn es um die Behandlung von Krankheiten gegangen ist. Es gab zum Beispiel einen Universalgelehrten namens Athanasius Kircher, der war Jesuitenpater. Und der hat im 16. und 17. Jahrhundert gelebt und der hat schon den Terminus des tierischen Magnetismus verwendet.
Mhm.
Mesmer selber bezieht sich in seiner Theorie aber in erster Linie auf die Schriften eines gewissen Isaac Newton.
Den kennen wir. Den Kircher kennen wir übrigens auch aus einer anderen Zeitsprungfolge. Das war einer, der das Voynich-Manuskript hatte und einer, der das. Einer, von dem wir wissen, dass er das hatte. Ja.
Sehr gut. Deswegen sage ich ja, universal gelebt.
Genau.
Ja? Hat sich mit Magneten auseinandergesetzt. Dem Voynich-Manuskript. Messmer selber bezieht sich auf die Schriften des Isaac Newton. Mhm. Und Newton ist in erster Linie bekannt für, also nicht in erster Linie, aber unter anderem auch für seine Arbeit, wenn es um Gravitation geht, ja, die Schwerkraft. Mhm. Und Newton ging davon aus, dass zwischen allen Massen Anziehungskraft herrscht. Ja? Und er war auch der Meinung, dass zwischen all diesen Massen ein Wirkstoff ist, der beeinflusst wird von unterschiedlichen Dingen. Und Messmer geht von was ganz Ähnlichem aus. Und das ist der zweite Punkt, auf den er sich stützt in seiner Theorie. Und zwar, er geht davon aus, dass es einen Wirkstoff im menschlichen Körper gibt. Also nicht nur im menschlichen Körper, sondern auch rundherum, aber in erster Linie auch im menschlichen Körper. Und zwar ist es ein Mittel, das denn im menschlichen Organismus dafür zuständig ist, dass Nerven und Muskeln und die Körpersäfte entsprechend funktionieren. Mhm. Und er nennt diesen Stoff Fluidum oder Allflut oder auch Lebensfeuer. Im menschlichen Körper kann der Fluss, dieses Fluidum, gestört werden. Und wenn dieser Fluss gestört wird oder wenn er gestaut wird, dann entstehen Krankheiten, dann entstehen einfach grundsätzlich Probleme im menschlichen Körper.
Das passt ja auch irgendwie ganz gut zur Vier-Säfte-Lehre, oder?
Ja, ich habe einen Mini-Exkurs vorbereitet.
Okay.
Da kommt die Vier-Säfte-Lehre auch nochmal vor. Aber ja, ich sehe, du hast in den letzten 236 Zeitsprungfolgen gut aufgepasst und selber ja auch schon ein paar Mal die Vier-Säfte-Lehre erwähnt, weil die zieht sich ja durch alles durch.
Ja, eigentlich. Ja.
Jedenfalls, laut seiner Theorie können bestimmte Berührungen von entsprechend ausgebildeten Personen oder Personen mit entsprechenden Begabungen dann dafür sorgen, dass das Fluidum auch in die entsprechenden Bahnen geleitet wird beziehungsweise in den entsprechenden Bahnen bleibt. Falls es nicht passiert, wie gesagt, Stockung der Zirkulation sorgt es dann dafür, dass Krankheiten entstehen. Und du hast es vorhin schon angesprochen und generell will ich ja immer dafür sorgen, dass die Exkurse nicht zu kurz kommen. Hier in diesem Podcast, deswegen gibt es jetzt einen Mini-Exkurs und zwar zu solchen Stoffen. Also wir kennen ja mittlerweile aus genug Folgen in diesem Podcast die Säftelehre. Mhm. Also die Säftelehre, die aussagt, dass es vier Säfte im menschlichen Körper gibt und die müssen immer in Balance sein. Wenn die nicht in Balance sind, dann entstehen Krankheiten. Und diese Idee, dass im menschlichen Körper gewisse Stoffe sind, die dafür sorgen, dass wir gesund bleiben, das ist nichts wahnsinnig Neues. Also gibt es seit der Säftelehre und Säftelehre ist ja zu diesem Zeitpunkt schon Jahrtausende alt. Mhm. Ja, also Jahrtausende, fast ein bisschen zu viel. Sagen wir hunderte Jahre alt. Aber zieht sich ja bis in die Neuzeit. Ja. Und es gibt zum Beispiel, und das ist jetzt auch passend irgendwie, wenn wir darüber sprechen, dass es einen Stoff gibt, den man nicht wirklich sehen kann, der aber überall ist und der gewisse Dinge auslöst und der so ein bisschen Vorläufer dieses Anspruchs ist, dass man alles wissenschaftlich erklären kann, wo wir uns jetzt momentan gerade befinden. Ja. Beispiel dafür ist Phlogiston. Hast du von Phlogiston schon mal gehört?
Nee, Phlogiston, es klingelt so ganz, ganz hinten was, aber ich kann nichts damit anfangen.
Ja. Phlogiston ist ein Wort, das direkt vom griechischen Wort für Verbrennen kommt.
Ah ja, aha.
Und die grundsätzliche Theorie ist hier, dass jeder Stoff, der brennbar ist, enthält Phlogiston.
Ah, jetzt weiß ich, woher ich das gehört habe. Ja. Beim Berliner
Wo
Blau.
Wo hast du es her?
Bei dem Berliner Blau, wo es um
Alchemie Berliner ging. Blau, ja, genau. Dieses Phlogiston auf jeden Fall, wenn ein Stoff, also wenn ein brennbarer oder ein organischer Körper verbrennt, dann entfleucht dieses Phlogiston. Und das ist eine Theorie, die im 17. Jahrhundert aufkommen ist. Und die hat sich auch lange Zeit gehalten. Hat sich deswegen auch lange Zeit gehalten, weil sie der Wissenschaft die Möglichkeit gegeben hat, gewisse Dinge auch einzuteilen, ja, gewisse Stoffe. Also zu sagen, wir haben jetzt eine Stoffgruppe, da passiert das, entweicht das Phlogiston so und da entweicht weniger Phlogiston. Das sind alles Dinge, die beobachtet worden sind, die grundsätzlich richtig waren, was beobachtet worden ist, nur war nicht richtig, was sie gedacht haben, dass sie sehen. Mhm. Trotzdem war es wichtig, dass dieser Stoff existiert hat, weil er den Weg geebnet hat für quasi die richtigen Erklärungen. Das Phlogiston hält sich, also diese Theorie hält sich bis tief ins 18. Jahrhundert, wird dann schlussendlich widerlegt, aber hat ein bisschen den Weg geebnet. Ja? Und vor allem eben auch in dieser Versuch der Wissenschaftlichkeit, nicht einfach Dinge irgendwas Übernatürlichem zu schreiben, sondern zum Beispiel die Tatsache, dass Stoffe, die verbrennen, dass sie an Gewicht verlieren. Mhm. Das ist erklärt worden über Phlogiston. Ja, Phlogiston entweicht und deswegen verlieren sie an Gewicht. Dass sie ein Gewicht verlieren, diese Beobachtung, das stimmt, es ist einfach nur die falsche Erklärung.
Ja. Also insofern schon so ein bisschen vorwissenschaftlich, weil man hat einfach ein falsches Erklärungsmodell gehabt, aber die Idee ist schon richtig, sich als quasi einen Reim drauf zu machen, was da passiert mit den chemischen Verbindungen.
Genau. Zurück zu Mesmer. Mesmer ist jetzt in Frankreich und er stellt jetzt hier seine Theorie vor und eröffnet auch gleich eine Praxis. Er eröffnet eine Praxis in einem Haus am Place Vendôme und er beginnt Menschen zu behandeln und das funktioniert gleich sehr gut. Also um jetzt einmal zu beschreiben, wie diese Behandlung dann ausschaut. Erstens verwendet er Stäbe, die magnetisiert wurden und diese Stäbe, die sollen dafür sorgen, dass dieses Fluidum durch den Körper fließt, ohne Stockung. Und wenn er keine Stäbe verwendet, was auch oft genug vorkommen ist, dann arbeitet er mit seinem Körper, weil er mittlerweile auch der Meinung ist, dass nicht nur mit Magnetismus, sondern auch direkt über seinen Körper die Funktion des Fluidums beeinflusst werden kann.
Mit welchen Symptomen geht man denn zu ihm?
Mit allen möglichen Symptomen.
Okay.
Ja. Was man hat. Wenn man krank ist, geht man zum Mesmer.
Okay.
Und wenn er dann jemanden in so einer Einzelsitzung behandelt, dann ist es so, er sitzt diesem Patienten gegenüber und es berühren sich seine Knie und die Knie des Patienten oder der Patientin. Und er macht dann so Bewegungen. Er berührt die Personen nicht, sondern er fährt über die Schultern runter, über die Arme. Und dann presst er seine Finger aufs sogenannte Hypochondrium. Dieses Hypochondrium liegt unterhalb des Zwerchfells und er lässt dann seine Hände einfach teilweise sogar stundenlang auf diesem Hypochondrium liegen. Und der Effekt bei den Patienten und den Patientinnen ist, dass sie so einen Schock spüren oder eine Art Elektrizität, die durch ihren Körper fahren. Teilweise haben sie auch fast schon so Anfälle, während er das macht. Und interessanterweise, was er auch gern macht, ist, er spielt dann den Patienten oder den Patientinnen auch auf seiner Glasharmonika vor, was sie dann noch zusätzlich ins Schaudern versetzt. Und du fragst dich jetzt natürlich, warum versetzt der Glasharmonika Menschen in Schaudern? Wahrscheinlich, weil du nicht genau weißt, was eine Glasharmonika ist.
Ja, das ist schon mal ein Grund.
Eine Glasharmonika ist ein sehr weirdes Instrument, muss ich sagen. Es ist ein sogenanntes Reibeidiophon und ist entwickelt worden von Benjamin Franklin. Und jetzt muss ich dich fragen, hast du schon einmal ein Wasserglas genommen, hast mit ein bisschen Wasser befüllt und hast dann oben am Rand, bis dann so mit dem Finger entlang gefahren, bis ein Ton entsteht?
Ja, natürlich. Wer hat das noch nie gemacht?
Tja, und eine Glasharmonika ist im Grunde ein Gerät, wo du das machen kannst, ohne dass du die einzelnen Gläser aufstellen musst und mit Wasser füllen, sondern da hast du Glas angeordnet auf so einer Rolle und das ganze Ding dreht sich und du musst einfach deine Hand drauf halten und es ist halt so, als würdest du direkt über den Rand eines Glases fahren und du erzeugst damit den Ton. Und du kannst im Grunde richtige Melodien spielen auf diesem Gerät. Es schaut ein bisschen aus wie ein, wie soll ich sagen, ein liegender Glasdöner.
Das ist ein liegender Glasdöner. Den muss ich jetzt mal googeln.
Ja, ein liegender Glasdöner. Du brauchst ja einen größeren Durchmesser, damit du zum Beispiel dann tiefere Töne entlocken kannst, diesem Gerät. Und deswegen schaut es aus wie ein Glasdöner.
Ah, ich verstehe.
Ein liegender Glasdöner.
Ein liegender Glasdöner. Und der ist von Benjamin Franklin entwickelt worden.
Er ist anscheinend von Benjamin Franklin entwickelt worden. Der hat alles Mögliche entwickelt.
Wahnsinn, ne?
Er war, also, um's salopp zu sagen, ein Tausendsasser.
Ein Tausendsasser. Aber muss man dafür auch dann so feuchte Hände haben, wie beim Glas wahrscheinlich auch, oder? Also
bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mal zu Recherchezwecken ein Video angeschaut Und ich bin mir nicht sicher, ob das nasse Hände waren oder nicht, aber wahrscheinlich hilft's. Hm. Es gibt übrigens das Wiener Glasharmonika-Duo. Von dem gibt es einige Videos auf YouTube, falls du mal nachhören willst, wie sich so eine Glasharmonika anhört.
Kombiniert mit dem Theremin wahrscheinlich sensationell gut.
Ja, ja, ja. Es ist ähnlich beunruhigend, wenn man sich's anhört. Ja? Ja. Ähnlich beunruhigend wie ein Theremin. Auf jeden Fall, er spielt ihn und das gern vor. Und ich meine, da kannst du schon vorstellen, was das für ein Typ war.
Ja.
Wenn er das seinen Patientinnen und Patienten vorspielt. Es hat aber nicht nur Einzelsitzungen gegeben. Es hat auch sogenannte Seancen gegeben, wo viele Patientinnen und Patienten zusammen waren. Sie sind dann oft in einem Kreis aufgestellt worden, haben Hände gehalten oder waren so über Kordeln, die sie beiden Händen gehalten haben, miteinander verbunden, um die heilende Energie dieser Magnetstäbe durch ihre Körper fließen zu lassen. Mhm. Hat dann oft für interessante Anwandlungen gesorgt. Also die Leute sind teilweise so in Ekstase verfallen, haben sich auch gekrümmt. Ein bisschen wie eine Massenhysterie. Mhm. Und der Mesmer, der macht es, macht hier diese Gruppenseancen, macht Einzelgeschichten und er war ganz offensichtlich ja auch nicht dumm und er war sehr geschäftstüchtig. Denn man hat auch bei ihm in die Lehre gehen können, damit man das selber als Therapieform anwenden kann. Natürlich war das nicht gratis, man hat zahlen müssen dafür. Und zwar bis zu 100 Livre. Und nur zur Erinnerung, falls du dich fragst, wie viel diese 100 Livre sind, es ist nicht wenig Geld.
Ja.
Ich habe ja mal eine Folge gemacht über Voltaire.
Ja.
Und Voltaire ist ein bisschen früher gewesen, ein paar Jahrzehnte vorher, aber inflationsmäßig noch nicht so ein Unterschied. Und damals war es zum Beispiel so, da habe ich als Vergleich gegeben, wie viel diese Geldbeträge sind, die er in der Lotterie gewonnen hat, habe ich als Vergleich gegeben, 30.000 Livre ist was, was jemand im Jahr verdient, der sehr reich ist.
Ja.
Und dann kannst du dir vorstellen, 100 Livre ist dann ist dann nicht wenig Geld. Ja? Du musst es jetzt halt runterrechnen und ein bisschen verstehen. Es ist immer schwierig hier, du kannst es nicht einfach Inflation bereinigen.
Du musst es halt verstehen. Ist gut.
Du musst es halt runterrechnen und verstehen. Es ist schwierig hier wirklich so 1:1 Beträge festzumachen, weil es geht ja hier nicht nur um die Kaufkraft an sich inflationsbereinigt, sondern es geht auch darum, was hat grundsätzlich jemand ausgeben müssen in jener Zeit, um überleben zu können. Ja. Und was haben Leute tatsächlich ausgegeben? Auf jeden Fall 100 Livre war relativ viel Geld und deswegen war es auch so, dass die meisten, die dieses Angebot angenommen haben, des Meisters, waren französische Adlige. Mhm. Sonst hat niemand das Geld gehabt dafür, um so eine Ausbildung zu machen. Und es war auch nötig, dass es andere gibt, die diese Aufgaben übernehmen können, weil Mesmer war einfach sehr, sehr beliebt mit seiner Heilpraxis. Viele Leute haben in seine Praxis gedrängt, wollten geheilt werden und es waren so viele, dass diese Seancen einfach überfüllt waren und es hat so einen Andrang gegeben, dass Mesmer unter anderem einen Baum, der vor seinem Haus gestanden ist, magnetisiert hat. An diesem Baum hat er dann so Stäbe befestigen lassen und die Leute haben dann hinkommen können und diese Stäbe anfassen und sind damit auch magnetisiert worden.
Stehen.
Ein anderer Teil seiner Therapie war auch, beziehungsweise ein Teil seiner Therapie, und da kann man diese Dinge auch einrechnen, zum Beispiel dieses lange Hand auflegen oder auch dieses im Kreis stehen und sich an den Händen halten, ist eine Art Hypnose gewesen. Mhm. Und das war eben dieses Mesmerisieren. Und du bist ja auch des Englischen mächtig, deswegen weißt du ja auch, dass es das englische Wort mesmerize gibt.
Ja.
Was so viel heißt wie jemanden seinen Bann ziehen. Ja. Und das ist in diesem Fall dann eben auch passiert. Es war einfach eine Frühform der Hypnose.
Aber ist das Mesmerizing wirklich nach ihm benannt? Also heißt das
ja,
deshalb?
Ist nach ihm benannt.
Ah, interessant. Ja. Okay.
Wie ich vorhin schon gesagt habe, die Behandlungsmethode Mesmers, sein Therapieansatz, findet wahnsinnigen Anklang bei den Leuten. Sie strömen in seine Praxis und es entsteht ein regelrechter Run auf Mesmer und auf seine Praxis, sodass zum Beispiel auch die französischen Medien davon Wind bekommen und es einige Karikaturen gibt, die über Mesmer und seine Patientinnen und Patienten gemacht werden. Also wie so oft macht man sich dann schon lustig drüber, weil die Leute sehen das und denken sich, naja, irgendwas stimmt hier nicht ganz. Und Mesmer wollte aber trotzdem auch, oder wahrscheinlich gerade deshalb, dass jetzt die Französische Akademie der Wissenschaften seine Theorie prüft. Und es war für Messmer ein gefährliches Spiel, weil was dieses Prüfen seiner Theorie angeht, gibt es eine gewisse Vorgeschichte. Und ich habe gesagt, wir werden im Zuge dieser Geschichte auch herausfinden, warum er Wien verlassen hat müssen und sich in Paris niedergelassen hat.
Ah, verstehe.
Der Grund ist recht einfach. Also er zieht im Jahr 1759 nach Wien, studiert dann dort Medizin, entwickelt dann diese Theorie und hat dann natürlich gleich einmal Probleme mit dem Establishment, mit dem Medizinischen. Vor allem auch, weil er zu jener Zeit nicht nur sagt, gut, es ist Magnetismus, was ja auf die eine oder andere Art und Weise auch schon verwendet worden ist, sondern er entwickelt dort auch eben diesen Ansatz und sagt, es sind nicht nur Magnete, die dafür sorgen, dass es den Leuten dann besser geht oder dass das Fluidum fließen kann, sondern es ist auch mein Körper. Ja, mein Körper ist jetzt auch ein Instrument und das geht dann eben schon sehr in Richtung Wunderheiler. Und das medizinische Establishment, die sind dieser Sache natürlich sehr kritisch gegenübergestanden, was Messmer nicht daran hindert, eine eigene Klinik aufzumachen, die dann auch recht erfolgreich war. Es wird aber dann problematisch, nachdem er angeblich die damals sehr bekannte Pianistin und Komponistin Maria Theresia Paradis von ihrer Blindheit befreien hätte sollen. Aber er schafft es nicht. Es ist so, diese Pianistin war von Geburt an blind und hat unterschiedliche Prozeduren durchgemacht, nichts hat geholfen und angeblich war es so, dass sie dann bei Messmer war und sich ihr Zustand gebessert hat. Sie wird aber dann eben im Jahr 1777 von ihren Eltern aus der Obhut bzw. aus der Behandlung des Messmer rausgeholt und es wird dann auch eine Expertenkommission eingesetzt von der Kaiserin selbst und die kommt dann zum Schluss, dass Messmers Behandlungsmethoden schlicht und einfach Betrug sind. Und es ist mehr oder weniger jetzt der Zeitpunkt für ihn, um nach Frankreich auszuwandern. Deswegen landet er dann eben im Jahr 1778 in Frankreich, wo wir jetzt wieder an einer ähnlichen Stelle sind wie jene, vor der er gestanden ist, als er in Wien war. Er ist wieder so bekannt, er ist wieder so erfolgreich, dass die medizinische Fakultät der Pariser Uni seine Behandlungsmethode untersuchen lässt und sie kommen sehr schnell zum selben Urteil wie die Kollegen in Wien. Das Ganze ist Betrug. Das sorgt dafür, dass so ein bisschen seine Zeit in Paris unterbrochen wird. Also er zieht im Jahr 1779 für 2 Jahre ins belgische Spa und kehrt dann schließlich 1881 wieder nach Paris zurück. Und dort macht er dann einfach weiter. Also, aber nicht nur mit seiner Praxis, sondern er hat unter anderem auch dann Schüler. Er hat einen angesehenen Arzt dieser Ärzte in Paris, die sich eigentlich gegen ihn gestellt haben. Einen hat er überzeugen können davon, ein gewisser Charles Deslon. Dieser Charles Deslon lässt sich ausbilden und ist dann einer von mehreren Lehrern, die die Lehre des Messmer im ganzen Land verbreiten. Und zwar im Zuge geschlossener Vereine. Also es hat insgesamt 20 geschlossene Vereine in Frankreich gegeben, die den Namen Gesellschaft der Harmonie gehabt haben. Und dort wird, wie Messmer es nennt, die heilsame Praktik ausgeübt. Interessant auch, ein Schüler von Messmer war General Lafayette. Und wenn du tief gräbst in deiner Erinnerung, in deiner Zeitsprung-Erinnerung, dann ist dir Lafayette ja schon einmal untergekommen. Lafayette kommt vor in einer Frühfolge und zwar Zeitsprung 24, A French Connection, zum Scheitern verurteilt.
Oh.
Wo es ja um diesen Plan gegangen ist, Nordamerika zu unterstützen beim Unabhängigkeitskrieg und dann eventuell Nordamerika einfach gleich einzuheimsen, ja, Frankreich zu unterstellen. Wie wir heutzutage wissen und wie auch der Titel schon ausdrückt, hat nicht genauso funktioniert, wie sie sich vorgestellt haben, aber eine Schlüsselfigur in dieser Geschichte ist dieser Lafayette. Also wer will, kann sich noch nachhören. Die frühen Folgen sind recht kurz. Die kann man gut schneller mal hören. Auf jeden Fall, er führt es dann weiterhin durch in diesen geschlossenen Vereinen, ist weiterhin wahnsinnig erfolgreich bekannt und zwar so bekannt, dass er dann im März 1784 wieder in diese missliche Lage gerät, dass eine Kommission einberufen wird, um seine seine Theorie und seine Behandlung zu überprüfen. Also, um genau zu sein, hier geht es eigentlich nicht darum, dass sie überprüfen, ob seine Methode funktioniert, sondern sie sollen überprüfen, ob dieses Fluidum tatsächlich existiert. Mhm. Und diese Kommission wird einberufen von der Französischen Akademie der Wissenschaften. Die besteht aus hochrangigen Personen, unter anderem auch Benjamin Franklin.
Ah, der sich freut, dass seine Glasharmonie, nee, seine Glas, wie heißt das?
Glasharmonika.
Der sich freut, dass seine Glasharmonika Verwendung findet.
Ja, ist interessant, gell? Ich habe mich auch gefragt, dass sie das vorbereitet haben, ob er eventuell sich dann schon ausgetauscht hat mit dem mit dem Mesmer über das Glasharmonikerspiel. Also ich meine, wenn ich sowas entwickelt hätte, würde ich natürlich schon mit Leuten sprechen wollen, die das spielen. Auf jeden Fall, diese Kommission wird eingesetzt und sie beobachten jetzt diese Seancen. Ja? Mhm. Also sie setzen sich dazu, sie schauen sich an, wie die Leute reagieren durch diese Therapie. Sie schauen an, wie sie zu zucken anfangen, wie sie sich winden, wie sie so teilweise sogar so Anfälle haben nach diesen Behandlungen. Sie lassen sich selber auch magnetisieren, ja. Sagen dann auch manche, dass sie was spüren dabei, andere sagen, dass sie nichts spüren dabei. Sie machen auch so Experimente. Zum Beispiel lassen sie Becher magnetisieren. Mhm. Die stellen sie dann, oder einen Becher lassen sie magnetisieren, den stellen sie dann in eine Reihe mit anderen Bechern. Und sie lassen dann die Patientinnen und Patienten, die auch magnetisiert worden sind, die lassen sie dann jenen Becher aus dieser Reihe aussuchen, der magnetisiert worden ist. Weil sie davon ausgehen, wenn die alle magnetisiert worden sind, dann sollten sie natürlich auch erkennen, welcher der magnetisierte Becher ist. Natürlich funktioniert das nicht. Ja, also sie können nicht entdecken, welcher der richtige Becher ist, etc. Schlussendlich kommen sie dann zu dem Urteil, dass dieser Magnetismus nicht so funktioniert, wie Mesmer es eigentlich behauptet. Also sie sagen sowas wie, Magnetismus mit Vorstellungskraft könnte jene Reaktionen hervorrufen, die die Leute haben, aber Magnetismus ohne die Vorstellungskraft funktioniert nicht.
Ja. Aber konnten die denn feststellen, dass er einen Behandlungserfolg hatte mit seiner Methode? Oder ging es da nur darum, ob es diesen Magnetismus gibt oder nicht?
Ja, das ist ja das Interessante, weil sie haben gesehen, dass es schon Verbesserungen gibt. Aha. Ja, deswegen ist natürlich schon die Frage offen geblieben, wie stark ist jetzt diese Vorstellungskraft? Also, oder was für einen Einfluss hat es wirklich unser Hirn über unser körperliches Befinden? Und das ist eine Frage, die auf jeden Fall damals aufgekommen ist. Grundsätzlich war es aber so, dass ihr Urteil ausgesagt hat, es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieses Fluidum existiert. Mesmer ist quasi widerlegt worden vom Establishment. Und obwohl sie eigentlich nicht Mesmer selber untersucht haben, beziehungsweise die Praxis von Mesmer, sondern seines Schülers Deslon, ist es im Grunde vorbei für Mesmer und seinen animalischen Magnetismus. Und er muss schließlich Frankreich im Jahr 1790 verlassen. Er landet dann zeitweise wieder in Wien, muss dann aus anderen Dingen, aus Gesinnungsgründen, wird er kurzzeitig verhaftet in Wien, wird dann abgeschoben. Er landet dann 1801 wieder in Paris. Und obwohl er eigentlich vor der Revolution in Paris zum Millionär worden ist, durch seine Praxis, durch seine Praxen, durch seine Machenschaften, ist er durch die revolutionsbedingte Inflation kein Millionär mehr. Er arbeitet dann den Rest seines Lebens in unterschiedlichen Ländern bzw. Städten. Also er zieht dann noch in die Schweiz, er zieht auch nach Versailles, er zieht dann in die Schweiz, er zieht dann auch nach Konstanz und schließlich zieht er nach Meersburg. Und in Meersburg stirbt er dann am 5. März 1815.
Wo ist denn Meersburg? Also wer kennt es nicht?
Meersburg ist am Bodensee.
Ah.
Also Mesmer ist jetzt tot, aber seine Ideen leben noch eine ganze Zeit lang weiter. In unterschiedlichen Ausformungen. Zum Beispiel im Jahr 1838 gibt es einen Dr. John Elliotson, der Professor am britischen University College Hospital ist. Und der schafft mit Hilfe zweier Schwestern, den Oakey Sisters, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zu lenken. Und zwar mit Hypnose. Und zwar mit der Art Hypnose, wie Mesmer sie durchgeführt hat. Auch Berührung von magnetischen Gegenständen. Und sie verfallen diese Schwestern verfallen dann recht schnell in eine tiefe Trance und er kann im Grunde, während sie in dieser Trance sind, kann er ihnen alle möglichen Dinge anschaffen, also richtige Persönlichkeitsänderungen hervorrufen. Und die Leute sind begeistert davon, unter anderem auch ein gewisser Charles Dickens, ja, der sich ja gerne mal für solche Dinge begeistern hat lassen. Und Öffentlichkeit findet es cool, die Okies, die das mögen, die Aufmerksamkeit, die sie kriegen. Nur der Chefredakteur der medizinischen Zeitschrift The Lancet, der ist skeptisch, so ein gewisser Thomas Wakely, der lässt es dann auch untersuchen, beziehungsweise lässt unter kontrollierten Bedingungen den Professor Elliotson diese Hypnose ausführen und er kommt dann schlussendlich halt zu dem Schluss, dass es in erster Linie was ist, um schwachen Menschen Geld abzuknöpfen. Und hat in der Medizin seiner Meinung nach nicht viel zu suchen. Abgesehen von diesen anderen Versuchen, die Ideen von Mesmer medizinisch auch noch anzuwenden, hat sich Mesmer auch in der Literatur und in der Philosophie niedergeschlagen. Dieser animalische Magnetismus bzw. Hypnose, das ist was, was dann vor allem während der Romantik viel verwendet wird. Zum Beispiel E.T.A. Hoffmann verwendet Hypnose in Werken Edgar Allan Poe, aber auch Heinrich von Kleist. Und was die medizinischen Weiterentwicklungen vielleicht oder Dinge angeht, die inspiriert worden sind von Mesmer, bleibt eigentlich nichts übrig, was wirklich in richtige Wissenschaft fällt. Also es gibt heutzutage noch Dinge, die sich orientieren an Mesmer und seinen Theorien, aber das fällt alles im Grund in den Bereich der Alternativmedizin oder auch der Esoterik.
Hatte er denn, würdest du sagen, ehrlich Absichten? Also hat er versucht, nur Geld rauszuschlagen mit seiner Methode oder hat er auch wirklich gedacht, dass es hilft, was er da tut?
Es ist so schwer zu sagen. Also es sind so viele Faktoren, die hier mitspielen. Also ich glaube, grundsätzlich ist es ja so, wenn du zu jener Zeit eine medizinische Ausbildung gemacht hast. Wir haben ja öfter schon mal Folgen gehabt, wo wir über Medizin zu jener Zeit gesprochen haben. Und es ist schwierig, hier von einer fundierten medizinischen Ausbildung zu sprechen. Ja, also vor allem Dinge wie die Säftelehre sind zu jener Zeit ja auch noch gelehrt worden. Ja, also das waren Dinge, an die Leute noch geglaubt haben mit dieser fehlenden Balance und solche Dinge. Und es war im Grunde eher erst so ein Aufkeimen der eigentlichen Wissenschaftlichkeit. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jemand mit ehrlichen Absichten reingeht, der liest zum Beispiel davon, dass es diesen Jesuitenpater gegeben hat und der hat was mit Magneten gemacht und dann überlegt er sich das und denkt sich, ha, eigentlich interessant. Oder er liest die Werke von Newton und dann liest er, was Newton über den Äther schreibt und über diese Dinge, die zwischen den Massen sind, die dafür sorgen, dass sie angezogen oder abgestoßen werden und denkt sich so, vielleicht ist es ähnlich im Körper und dann macht er vielleicht ein oder zwei Experimente und dann denkt sie sich, gut, das könnte eigentlich so funktionieren und der Übergang, denke ich, zu diesem Punkt, wo man dann sagt, ich bin jetzt der Wunderheiler, der die Hand auflegt oder nicht einmal auflegt, sondern nur um den Körper fährt. Dieser Übergang, der ist dann wahrscheinlich fließend und das ist wahrscheinlich dann nicht einmal jemandem wie dem Mesmer bewusst.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist Spekulation, aber ich glaube, man muss versuchen, in diese Zeit zu gehen, auch von der Auffassung her und dem Verständnis, was Medizin eigentlich ist und einfach auch der Tatsache, dass so viele Dinge nicht bekannt waren. So ähnlich ist es ja auch mit diesem Phlogiston. Ja? Also die Leute haben gesucht nach Erklärungen, warum gewisse Dinge passieren und haben einfach Theorien aufgestellt. Und solange diese Theorie nicht falsifiziert worden ist, sind sie davon ausgegangen, dass es die richtige ist.
Und er hatte ja auch einen Effekt auf die Leute. Das heißt, wenn die Leute vor ihm saßen und auch tatsächlich irgendwie reagiert haben, dann konnte oder hat er vielleicht auch einen guten Grund gehabt zu sagen, meine Theorie funktioniert oder meine Methode.
Ja. Also so viele Studien zu Placebos zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht geben. Ja?
Ja.
Das heißt, er ist wahrscheinlich selber auch davon ausgegangen, dass diese Dinge funktionieren.
Ja. Ich meine, was mir halt gerade einfällt, ist, wenn ich mir jetzt vorstelle, 100 Jahre später sitzt Freud da und sagt, es gibt das Unbewusste und legt euch mal auf meine Couch und ich heile euch damit. Dann hat er wahrscheinlich erstmal ähnliches Kopfschütteln hervorgerufen.
Ja, hat er. Ja. Also dem ist es ja ganz ähnlich gegangen. Mit seinen Theorien.
Aber bei ihm, was er gemacht hat, ist heute noch eine Wissenschaft. Und was Mesmer gemacht hat, ist heute keine Wissenschaft mehr. Das ist der Unterschied.
Ja, wobei Freud ja auch weitestgehend widerlegt ist. Natürlich, gewisse Dinge haben sich entwickelt draus, aber ja, bei Mesmer kann man zum Beispiel sagen, dass sie quasi die Vorform der Hypnose, und ich meine, Hypnose ist heutzutage ein bis zu gewissen Punkten wahrscheinlich akzeptiertes Mittel, auch in der Medizin, dann hat er hier schon auch einen gewissen Einfluss gehabt, ja. Aber ja, die Frage ist halt, wäre das ohne ihn auch passiert und wäre es vielleicht anders passiert, wenn es nicht seine Art der Hypnose gegeben hätte.
Ja.
Ich habe dieser ganzen Sache sonst eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer dass es ein Hinweis von Manuel war. Ich habe von Mesmer und dem Mesmerismus vorher schon mal gehört und ich war auch irgendwann einmal der Meinung, dass er erwähnt worden ist in irgendeiner Zeitsprungfolge. Es kommt mir so bekannt vor. Ich dachte, du hast es schon mal irgendwo erwähnt, aber auf jeden Fall, er hat mir irgendwann letztes Jahr geschrieben und hat gemeint, das wäre doch spannend. Es gibt eine schön elektronisch multimedial aufbereitete Geschichte des Mesmerismus, auch mit Folgetheorien und so weiter von der Wellcome Library, die ich hier auch verwendet habe, die mir auch Manuel geschickt hat, diesen Link dazu, und ich werde das einfach dann auch in die Shownotes geben.
Sehr schön.
Das Ganze noch ein bisschen mit Video und Pferdegetrappel und solchen Geschichten.
Ja, vielen Dank. Das ist natürlich Luxus.
Ja.
Ja, ich sehe gerade, ich habe Mesmer natürlich auch bei mir schon in den Aufzeichnungen, aber ich habe die Folge noch nicht gemacht.
Sehr gut.
Also, weil du vorhin auch meintest, ob wir schon mal über Mesmer geredet haben, mir fällt es nicht ein. Also ich glaube nicht, dass wir...
Ich hätte gedacht, dass das vielleicht irgendwann einmal vorkommen ist bei der Freud-Folge. Also nicht Freud, sondern über die Patientin, die erste.
Ah, ja, ja.
Aber ich habe mir das dann durchgehört. Beziehungsweise durchgesprungen nochmal. Ja. Und dann kommt der Mesmer auch nicht vor. Das ist komisch. Vielleicht habe ich einfach im Kopf, dass wir was über Mesmer gemacht haben, weil du Mesmer heißt.
Das die ganze Zeit und
diese Buchstabenfolge, die fast ähnlich ist, ist einfach so tief in meinem Kopf verankert.
Ja, stehe.
Dass sie, aber naja.
Nee, sehr schön.
Also wir sind beide der Überzeugung, dass wir noch nichts zu Mesmer gemacht haben.
Nee, aber ihr könnt uns gerne widerlegen.
Wenn ich unseren eigenen Katalog nicht mehr kenne. Ja.
Ja.
Daniel, was sagst du?
Sehr schöne Folge, Richard. Also ich finde faszinierend, weil, also das ist wirklich auch wieder so ein Punkt, so eine Geschichte, was du vorhin auch angesprochen hast, dass man, wenn man sich die Zeit auch vorstellt, dass das natürlich auch wahnsinnig faszinierend war für viele Leute, wenn sie auch diese körperlichen Reaktionen gesehen haben und so. Und wenn ich an die Vier-Säfte-Lehre denke, dann ist, und ich glaube daran, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich mir denke, ich glaube an den animalischen Magnetismus. Also das kommt mir jetzt gar nicht seltsam vor, aber gleichzeitig kommt es uns aus der jetzigen Sicht natürlich absurd vor.
Ja, ja, ey. Ich meine, also über das medizinische Establishment gesprochen, aber es ist ja auch nicht so, dass die wahnsinnig offen waren gegenüber neuen Dingen. Du musst da ja nur anschauen, was mit dem Semmelweis passiert ist.
Ja.
Ja. Also so eine kleine Sache wie, hey, wir müssen uns die Hände waschen, damit die Leute nicht wie die Fliegen in unseren Krankenhäusern sterben. Das hat schon dafür gesorgt, dass jemand quasi aufs Abstellgleis gesteckt worden ist. Dann stell dir vor, du bist jemand, der mit so einer Theorie daherkommt. Natürlich, beim Establishment, beim Arrivierten wird es natürlich nicht aufgenommen. Und das ist wahrscheinlich auch ein weiterer Grund, dass Dinge oft einmal eine Zeit lang gedauert haben, bis sie sich weiterentwickelt haben. Und ich glaube, es braucht einfach solche wie den Mesmer auch, um hier ein bisschen so diesen Impuls zu setzen und zu sagen, okay, wir schauen uns das jetzt an. Und es ist vielleicht ein Schmarrn, aber das nächste Mal, wenn wir uns was anschauen, ist es vielleicht kein Schmarrn.
Ja, genau.
Und so können wir unsere Craft weiterentwickeln.
Ja, aber auch nur dann, wenn man es auch ernst meint. Deshalb habe ich vorhin auch gefragt, ob es auch so ist, dass er nur Geld machen wollte oder ob er wirklich ein ernsthaftes Interesse hatte. Weil man könnte sich auch vorstellen bei ihm, dass er daraus eine Sekte bastelt und dann Gottesdienste abhält und dann den Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Das wäre wahrscheinlich auch möglich gewesen bei den Anhängern, die er gehabt hätte.
Du, er hat eh genug Geld gemacht damit. Also er ist ja Millionär geworden zu der Zeit, ja. Naja, gut, Daniel, wenn von dir hier, also wenn all deine Fragen beantwortet sind, die du vielleicht noch hättest zu diesem Thema, würde ich sagen, können wir eigentlich in den Feedback-Hinweis-Blog übergehen.
Machen wir das. Ja, machen wir das.
Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge, kann das zum Beispiel auf unserer Website machen, zeitsprung.fm, kann uns ein E-Mail schicken, feedback@zeitsprung.fm, kann uns auf Twitter was schreiben, da sind wir mit Zeitsprung.fm, auf Facebook sind wir auch, da ist es zeitsprung.fm und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., kann es überall dort machen, wo man Podcasts reviewen kann. Für die größte Sichtbarkeit kann man es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auch auf panoptikum.io. Und wer uns auf Spotify hört, kann uns folgen. Das ist auch eine Art Feedback, das sehen wir dann, wer uns auf Spotify hören will.
Außerdem gibt es eine Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir können dieses Programm auch nur deshalb so regelmäßig und so kontinuierlich fahren, weil wir von euch auch finanziell unterstützt werden. Und wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir würden uns freuen, wenn ihr davon Gebrauch macht und uns ein bisschen was in den Hut werft. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Jan, Robert, Domenico, Kevin, Martin, Marc, Jens, Sebastian, José, Lars, Temu, Daniel, Frank, Andreas, Norman, Thomas, Philipp, Wilfried, Iris, Hanna, Felix, Miriam, Holger, Markus, Klaus, Fabian, Isabella und Florian. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Tja, Richard, da würde ich sagen, 237 erfolgreich abgeschlossen. Wir machen das, was wir immer machen.
Gut, geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Warte mal, ich habe kurz. Bei mir ist gerade das gebohrt.
Ah.
Ich habe das aber ein bisschen leise gemacht. Muss kurz warten. Das kommt bei mir tatsächlich relativ selten vor. Deshalb hoffe ich nicht, dass es jetzt.
Bohrt?
Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht ganz genau, wo es herkommt. Es könnte direkt drunter sein. Okay, ich glaube, wir können. Also ja, mir sagt der Name was. Also ich habe von Messmer schon mal gehört und auch so dieser. Ah, fuck. Jetzt funktioniert die Technik endlich mal, ne? Und jetzt sowas.
Ist ziemlich laut.
Ja.
Ist lauter, als es damals bei mir war. Als es bei mir gebohrt wurde. Aber kannst du ja auch bei ihnen bedanken, dass sie am Sonntagnachmittag bohren. Ja. Ich gehe rauf und schrei und sage, ich habe ein Kind. Entschuldigen Sie mal. Ja? Jetzt ist es endlich eingeschlafen. Ich kann meinen Podcast hier machen. Und dann bohren sie hier herum.
So. Das glaube ich. Das glaube ich, können wir es ja noch probieren.
Weitermachen.
Ja. Also, ich habe den Namen.
Warte. Ja. So, jetzt.